denkt, ach, gucken wir mal, was kommt. Ob ihr denkt, ach, diesen Quatsch. Ob ihr denkt, ja, lass ich einfach über mich ergehen, ist ja nur einmal im Jahr. Oder ob ihr denkt, guck mal, was kommt. Dieser Gebetstag, der ist ja schon so ein bisschen Tradition. Wir machen das ja jedes Jahr. Gleichzeitig soll es aber keine Tradition sein. Der Gebetstag ist quasi eine Sonderveranstaltung, wo wir in unserer zweiten Stunde, wo wir normalerweise eine Predigt hören, uns mehr Zeit nehmen für Beten. Aber es soll keine Sonderveranstaltung eigentlich sein, sondern wir wollen einfach dieses Gebet für unsere Geschwister uns immer wieder daran erinnern und ermutigen, dass das sogar ein Auftrag für uns ist. Wenn wir mal in Epheser 6,11 gucken, wo Paulus da über diesen geistlichen Kampf spricht, dann steht in Vers 18, vergesst dabei nicht das Gebet. Bittet Gott immer zu mit dem Beistand seines Geistes. Bleibt wach und hört nicht auf, für das ganze Volk Gottes zu beten. Es ist ein Auftrag, den wir haben. Und in der Vorbereitung für heute, um sich selbst beschämt zu geben, dass ich ganz, ganz selten einfach nur mir Zeit nehme, um für verfolgte Christen zu beten. Und in der Vorbereitung für heute, als ich mir die Videos, die ihr gleich sehen werdet, im Vorhinein angeguckt habe, dachte ich, was ist mir eigentlich oft so wichtig, womit die Menschen, ja, das wäre für die Pillefits, weil die haben, als Christen haben sie einfach ein viel krasseres Leben als wir. Und ich möchte damit jetzt nicht uns ein schlechtes Gewissen machen, wir können Gott dankbar sein, dass wir so frei hier leben können. Aber ich glaube, sowas ist auch immer wieder ein Ansporn, neu wirklich sein Leben ganz und voll in die Nachfolge Jesu zu geben. Ich bin letzten Sonntag auf den ersten Thessalonicher Brief gestoßen worden und habe mir den diese Woche mehrfach nochmal durchgelesen. Und ich wollte einfach nur zu Anfang noch ein paar Verse aus diesem Brief euch vorlesen. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 und 7. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Da sind Christen in Thessalonich. Sie sind Christen geworden und haben direkt vollen Gegenwind erlebt. Vollen Gegenwind. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 2 steht, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Da spricht Paulus von sich selbst, der diesen Gegenwind direkt in Philippi gespürt hat. Und dann könnte man ja sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal und versuche mich mal ein bisschen zu erholen von diesem Gegenwind, den ich dort erlebt habe. Nein, für ihn ist ganz klar, es geht weiter. Thessalonich, das ist meine nächste Aufgabe. Und auch da wieder viel Kampf. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten. Und in den Versen 13 bis 16, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa, in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Er vergleicht diese Gemeinde mit dem, was in Judäa passiert ist. Die Juden haben die Christen dort verfolgt und genauso passiert es bei euch in Thessalonicher, dass eure Landsleute euch auch verfolgen. Und es ist ein ganz normaler Prozess, was er sagt. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und in 1. Thessalonicher 3 steht dann in Vers 2 bis 4, oder ich lese ab Vers 1, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt worden sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Es ist einmal das Thema, Paulus verharmlost das nicht. Sagt, ja, ich habe es euch vorher gesagt und das ist eingetroffen. Ihr seid in Bedrängnissen. Aber was ich so schön fand, ist, dass er auch diesen Aspekt hervorhebt und sagt, hier, wir haben euch Timotheus hingesandt, um euch zu ermutigen. Und genau das ist halt das, was wir auch machen können. Vielleicht, also ich kenne jemanden, der in Nordkorea war und versucht hat, Leute zu ermutigen. Vielleicht ist das der ein oder der andere die Aufgabe, wirklich diese Leute zu besuchen. Aber es gibt so viel andere Wege, diese Leute einfach zu ermutigen in ihren Bedrängnissen und ihnen helfen in diesen Schwierigkeiten, dass der Glaube nicht aufhört. Genau, und das Letzte noch in Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunimmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Habe ich da die falschen? Jetzt ist mir der Gedanke verloren gegangen, den ich euch da jetzt weitergeben wollte. Aber nicht schlimm. Gehen wir über zum Gebet. Wir haben heute zwei Länder, die wir uns genauer angucken wollen. Das ist einmal China. Wir sehen da gleich einen Film zu, wie es den Christen dort in China geht. Dann sind die Gebetsanliegen dort angeschlagen. Und wir würden es dann wieder so machen, dass wir in kleineren Gruppen, wer möchte, kann sich zusammentun, halt einfach Stühle auseinander und zusammen beten für diese Gebetsanliegen. Wer das nicht möchte, der kann auch einfach auf seinem Platz still sitzen bleiben und einfach so in Stille für die Christen einfach beten. Und dann gucken wir mal vom Zeitrahmen her, wir haben jetzt so eine halbe Stunde ungefähr, wo wir dafür Zeit haben, dass wir so ungefähr eine Viertelstunde für den einen und Viertelstunde für das andere Land. Und dann schließe ich noch kurz zum Schluss ab. Genau. Also China. Ihr seht hier ein paar Hard Facts und ich würde jetzt gerade gar nicht das noch weiter vorlesen, sondern ich würde den Film einfach starten. Okay?
China. Mit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes Ende der 1990er Jahre bestand bei vielen Experten die Hoffnung, dass sich die Menschenrechtslage und damit auch die Situation der zahlreichen Kirchen im Land verbessern würde. Doch während China in den letzten 20 Jahren durch ein bemerkenswertes Wirtschaftswachstum beeindruckte, in dem auch die Gemeinden eine gewisse Freiheit genossen, macht die Regierung mit der Einführung der neuen Religionsgesetzgebung aus dem Jahr 2018 deutlich, dass sie jede Form von Religionsausübung außerhalb ihrer Kontrolle als Gefahr ansieht. Gemeinden, die nicht der protestantischen, patriotischen Drei-Selbst-Bewegung der Regierung oder der katholisch-patriotischen Vereinigung angehören und ihre Theologie nicht an den Vorstellungen des Staates ausrichten wollen, haben es schwer, offiziell anerkannt zu werden. Die meisten von ihnen existieren als unregistrierte Hauskirchen, wobei eine solche Gemeinde durchaus hunderte Mitglieder haben kann. Gemeinden ist es verboten, Reisen zu Schulungen oder Konferenzen im Ausland zu organisieren, da die Regierung verlangt, dass die Kirchen unabhängig von ausländischem Einfluss agieren. Zudem dürfen Gottesdienste nur in für religiöse Zwecke registrierten Räumlichkeiten stattfinden. Ein Treffen für Gottesdienste, zum Beispiel in einem Café oder in Büroräumen, ist verboten. Hat eine Hauskirche kein Kirchengebäude, muss sie sich und den Ort, wo sie sich trifft, registrieren, um dem Gesetz zu genügen. Je größer die Gemeinde, umso wahrscheinlicher, dass sie in das Visier der Behörden gerät. Dies hat Pastor Tian Mu persönlich erlebt.
Nachdem die neuen Vorschriften in Kraft getreten waren, hörten wir immer wieder, dass irgendwo eine Kirche geschlossen wurde. Das passierte so häufig, dass wir uns genötigt fühlten, unseren Sonntagsgottesdienst in kleine Gruppen von 7 oder 8 Personen aufzuteilen und sie nicht größer als 20 Personen werden zu lassen. Zuerst waren die meisten in unserer Gemeinde nicht sonderlich besorgt, denn sie verstanden anscheinend nicht, was vor sich ging. Nachdem sie aber selbst Verfolgung erlebt hatten, wurden sie vorsichtiger, besonders wenn sie sonntags zum Gottesdienst gingen. Einige bekamen so viel Angst, dass sie sich entschieden, nicht zum Sonntagsgottesdienst zu kommen. Sie kamen dann zu den Treffen unter der Woche. Seitdem wir den Sonntagsgottesdienst in Kleingruppen aufgeteilt haben, treffen wir uns nur ab und zu als ganze Gemeinde, um das Abendmahl zu feiern. Wann immer wir das tun, ist es für uns alle eine kostbare Zeit, in der wir Gott zusammen an einem Ort anbeten können. Wir haben neue Kleingruppenleiter und Verantwortliche ernannt. Jeden Sonntag versammelt der jeweilige Leiter und Verantwortliche seine kleine Gruppe, um mit ihnen Gottes Wort zu studieren. Die meisten von ihnen haben keine Erfahrung, Gottes Wort zu lehren. Jetzt müssen sie sich der Herausforderung stellen, was in gewisser Weise dazu geführt hat, dass die Leiter geistlich reifer geworden sind.
Bevor wir dem wirklichen Druck ausgesetzt waren, dachten wir, dass die Gemeinde aufhören würde zu wachsen. Aber in der Tat hat die Kirche nicht nur überlebt, sie wächst stetig.
Ein viel größeres Problem für die Gemeinden stellt das Verbot dar, Kinder und Jugendliche, selbst aus christlichem Elternhaus, mit dem Glauben in Kontakt zu bringen.
Alle Kirchen von nennenswerter Größe haben von den Behörden eine Mitteilung erhalten, die explizit untersagt, dass Jugendliche und Kinder eine Kirche betreten. Deshalb müssen alle diese Kirchen sonntags verhindern, dass Jugendliche und Kinder ihr Kirchengebäude betreten oder am Gemeindeleben teilnehmen.
Die Studenten und die Gymnasiasten müssen sich registrieren, wenn sie einer Religion folgen. Es gibt einen Fall, dass in einem College ein Bruder der einzige Christ in seiner Klasse ist. Er fühlte sich natürlich einsam und kämpfte mit der Entscheidung, ob er sich als Christ registrieren lassen soll. Er ging zu einem Betreuer und suchte das Gespräch. Dieser gab ihm zu verstehen, dass er seinen Glauben aufgeben müsse, um seine Zukunft nicht zu gefährden. Einige der Jugendlichen, die unsere Sonntagsschule besuchten, haben ihren Glauben aufgegeben und sind der kommunistischen Partei beigetreten. Aber viele von ihnen halten an ihrem Glauben fest. Sie gehen heimlich zu Treffen außerhalb der Schule oder in den Häusern von Christen. Sie gehen immer wieder zu diesen Versammlungen. Aber es gibt einige Fälle, in denen es größere Konflikte zwischen christlichen Schülern und der Schulbehörde gegeben hat. In solchen Situationen geht die Schule rigoros vor. Die Schüler stehen in dieser Hinsicht unter großem Druck.
Was in den letzten 2 Jahren geschehen ist, erinnert uns daran, dass wir den Weg des Kreuzes gehen und das Evangelium weiterzugeben haben, ohne das Thema Verfolgung auszuklammern. Bitte betet dafür, dass wir Jesus unerschütterlich folgen, wie es viele unserer Vorfahren getan haben.
Unsere Generation hat viele Widerstände erlebt, sodass wir keine Angst haben. Die nächste Generation hat jedoch keine Verfolgung erfahren, sodass ihr Fundament nicht so stark ist. Ich fürchte, sie werden die gleiche Taktik wie damals anwenden, um sie einzuschüchtern. Wenn aber unsere Kirche eins wird, denke ich, dass sie keine Chance haben. Wir beten auch für die Regierungsstellen, dass sich die Menschen dort zu Gott hinwenden, um ihn kennenzulernen. Nur durch das Gebet für sie werden sie Gott kennenlernen. Sie fürchten, dass wir mit euch verbunden sind. Gemäß ihren Prinzipien diktieren sie, dass wir unsere kirchlichen Angelegenheiten selbst regeln müssen und nicht mit Außenstehenden in Kontakt treten dürfen. Aber das Gebet kann niemand aufhalten.
Genau, ihr seht hier auf der Folie nochmal die Gebetsanliegen aufgelistet. Danken wir Jesus für das Wachstum der Kirchen in China und beten wir um Einheit der Gemeinden, dass die Regierungsbeamten Jesus kennenlernen, um Weisheit im Umgang mit Überwachung und Druck und dass die jungen Christen gefestigt und in der Bibel verwurzelt werden, dass Jesus Christus neue Leiter beruft und befähigt. Ja? Okay, jetzt machen wir kurz und ich gucke dann ungefähr, wann ich merke, dass es so ein bisschen abebbt und dann werden wir uns das nächste Land angucken. Genau, das zweite Land, für das wir heute beten möchten, ist Nigeria. Es ist in Westafrika, die Hauptstadt ist Abuja. Die Hauptreligionen sind Christentum und Islam. Es sind ungefähr 195 Millionen Menschen leben in Nigeria. Und die Hälfte davon knapp sind Christen. Und trotzdem ist es für sie ganz und gar nicht einfach. Ich werde euch jetzt den Film da zeigen.
Nigeria. Bring back our girls. Die Kampagne zur Befreiung von 276 entführten Mädchen aus dem Ort Chibok im Norden Nigerias ging um die Welt. Dies brachte die Verfolgung von Christen durch die islamistische Boko Haram in Nigeria in die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Zwar gibt die nigerianische Regierung mittlerweile an, die mit dem Islamischen Staat verbündete Terrorgruppe besiegt zu haben, aber die Verfolgung von Christen durch extremistische muslimische Gruppen hat nicht aufgehört. Immer noch kommt es zu zahlreichen Angriffen auf christliche Dörfer im Norden Nigerias und Millionen Menschen brauchen Nothilfe oder leben als Binnenflüchtlinge im Land. Neben Angriffen durch Boko Haram sind es muslimische Fulani-Hirten, die schwer bewaffnet Überfälle auf christliche Farmer und Dörfer im sogenannten Middle Belt im Zentrum Nigerias verüben.
Um 2 Uhr nachts kamen sie, 300 Personen.
Yes, over 300 people that came here again in the village.
300. Nahezu jeder von ihnen hatte eine Kalaschnikow. Wir mussten fliehen.
AK-47. So everybody has to run away with his life.
The attackers.
Die Angreifer waren Fulani und muslimische Hausa, die sich für diesen Kampf angeschlossen hatten. Einige von ihnen erkannten wir, einige wiederum nicht. Denn es gab eine Art Einladung an alle Dörfer drumherum mitzumachen. Religion spielt hier eine Rolle. Sie legen nie Hand an die Häuser von Muslimen, aber die Häuser, die zerstört werden, sind die Häuser von Christen.
These are the houses that they normally destroy.
They attack mostly Christian.
Sie greifen zumeist Christen und Gebiete mit christlicher Mehrheit an. Daher brennen sie auch unsere Kirchen nieder. Eine Moschee haben sie bisher nicht niedergebrannt.
But there is no new mosque that burned down.
You see, what the law enforcement are handling is not as.
Die Waffen der Behörden sind bei weitem nicht so gut wie die Waffen der Fulani. Aber wer gibt ihnen diese hochentwickelten Waffen? Wer stattet also die Fulani mit diesen Waffen aus?
Ab 6 Uhr abends machen wir uns Sorgen, ob es in der Nacht wohl wieder einen Angriff gibt. Am Nachmittag geht es uns noch gut, aber in der Nacht wissen wir nicht, was passieren wird.
Doch nicht nur durch extremistische Gruppen werden Christen im Norden Nigerias verfolgt. 12 Bundesstaaten Nigerias haben die Scharia, das islamische Recht, als Grundlage ihrer Rechtsprechung eingeführt. Dort ist es illegal, vom Islam zu einem anderen Glauben zu wechseln. Und Christen wird deutlich gezeigt, dass sie nicht willkommen sind.
Wenn hier jemand Arbeit bekommen will, muss er Muslim werden. Wer als Christ versucht, in eine der Schulen aufgenommen zu werden, bekommt zu hören, wir werden dich zulassen, wenn du Muslim wirst. Es gibt Hilfslieferungen mit Nahrungsmitteln. Doch die werden nur an Muslime und nicht an die Christen verteilt. Den Christen wird der Zugang zu kommunalen Einrichtungen wie Brunnen, Schulen, Elektrizität und Straßen verweigert. Ich kann mich an einen Erlass der Lokalregierung erinnern, der es Gemeinden verbot, öffentlich zu predigen. Aber die Muslime taten dies, am Straßenrand, überall. Niemand wagte es, sie dafür zu belangen, da sie Muslime waren. Den Christen werden so viele Dinge vorenthalten. Aber sie kommen zu dir und sagen, wir helfen dir, wenn du Muslim wirst.
Die Christen im Norden Nigerias brauchen in all diesen Herausforderungen unser Gebet. Dafür, dass sie und ihre Kinder stark bleiben, um den verlockenden Angeboten der muslimischen Lokalregierungen widerstehen zu können, Muslime zu werden, um ein besseres Leben zu erlangen.
dafür, dass sie im Angesicht der Angriffe von Boko Haram und Fulani weiterhin in ihren Dörfern bleiben können. Und dafür, dass sie weiterhin treu zu Jesus Christus stehen können und sein Evangelium verkündigen.
Betet für uns mit aller Kraft. Helft uns mit Schlafplätzen, Gebet und Nahrung.
Genau, das sind die Gebetsanliegen. Ich lese sie nochmal kurz vor. Danken wir Jesus für die Christen in Nigeria, die trotz Verfolgung an ihm festhalten. Beten wir, dass die Christen Jesus weiterhin treu bleiben und ihn bezeugen können. Für die Opfer von Gewalt, besonders die entführten Frauen und Mädchen. Dass die Behörden die Christen effektiv schützen. Und beten wir für alle, die Angehörige und ihre Lebensgrundlage verloren haben. Gut. Ich möchte den Gottesdienst enden. Ihr kennt das jetzt teilweise schon, aber ich möchte noch ein Bibelwort vorher lesen. Und zwar steht das in Römer 12, ab Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Und jetzt kommt, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Wenn man das manchmal so hört oder auch diese Videos sieht, dann widerspricht das meinem Gerechtigkeitsempfinden. Dann sagt man, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, was da passiert. Und so können wir das auch Gott bringen. Wir können Gott ihm sagen, wir empfinden das als nicht fair. Und uns würde dann folgen normalerweise, ja, hau doch drauf. Aber gerade das sollen wir nicht beten, sondern wir sollen sie segnen. Und das möchte ich euch einfach ermutigen. Aber ich möchte euch jetzt nochmal den Fokus einfach auf die verfolgten Christen geben. Einmal Thema Schreibaktion. Ihr könnt wirklich praktisch auch Ermutiger sein für diese verfolgten Christen. Ich habe hier so ein paar ein paar Lebens- oder Geschichten von Christinnen ausgedruckt aus Nigeria. Wer möchte, kann sich gern davon gleich eins nehmen, und es ist halt ein ganz praktischer Auftrag, dass man da ihnen einfach einen Brief schreibt mit ermutigenden Worten. Ne? Auf der Webseite findet man auch noch so ein bisschen Anleitung, wie man das machen kann. Das ist nicht schwer. Und das muss auch kein fünfseitiges Pamphlet sein, sondern es kann auch nur ein paar Zeilen sein, und das kann schon ermutigend sein. Also ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt euch hier so eine Person mit und probiert einfach mal ermutiger zu sein. Wenn nicht genügend, das sind 7 Stück, die ich glaube ich ausgedrückt habe, wenn nicht genügend da sind, dann sagt Bescheid. Ich schicke euch gerne auch die PDFs im Nachgang noch zu. Ne? Also genau, das ist das eine, und das zweite habe ich jetzt nicht abgesprochen, aber ich hoffe, es ist okay. Ich würde gerne, dass wir auch finanziell unterstützen. Uns geht es so gut, wir werden wahrscheinlich in diesem Monat wieder dickes Weihnachtsgeld kriegen und so weiter und so fort. Und ich möchte einfach nur euch fragen, ob es vielleicht nicht dran ist, von der Güte Gottes, die wir bekommen, finanziell gesehen, einfach auch ein bisschen was abzugeben. Und zwar ist es für Nigeria konkret ein Projekt. Ihr könnt ja die Punkte da sehen, wofür das genau ist. Ich werde die PowerPoint auch im Anschluss, ohne die Filme, die sind etwas zu groß, nachher nochmal an den Gemeindeverteiler schicken, dann habt ihr die nämlich auch, und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr dann einfach das auch euch nochmal durchlesen. Genau, also ich würde es gerne nächste Woche Sonntag dafür eine Sammlung machen, also einfach in der ersten Stunde die Sammlung, dann einfach für diesen Verwendungszweck. Und wer jetzt schon im Vorhinein sagt, ich möchte das gerne per Überweisung machen, damit ich das spendenmäßig abziehen kann, der kann das auch einfach diese Woche oder vielleicht auch kommende Woche noch mit einfach Betreff Open Doors auf eins der Gemeindekonten überweisen. Genau. Das war der Sonntag für heute, der Open Doors Gebetssonntag. Danke, dass ihr daran teilgenommen habt, dass ihr euch eins gemacht habt mit den Geschwistern, die einfach in Verfolgung leben. Wenn jetzt noch jemand ein Lied hat, können wir das gerne noch singen. Und ansonsten würde ich euch einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die Woche wünschen. Ja. Können auf Englisch sein, ja. Ja, genau. Ich kann mal kurz eben vorlesen. Schreiben Sie Ladi eine Karte mit einem kurzen, ermutigen Gruß in einfachem Englisch. Gerne mit 1 bis 2 Bibelversen. Selbstgemalte Bilder von Kindern sind auch sehr willkommen. Seien Sie sensibel darin, wie Sie auf Ladis schlimme Erlebnisse Bezug nehmen. Geben Sie außer Ihrem Namen und Ihrer Nationalität keine persönlichen Daten an. Erwähnen Sie nicht Open Doors, kritisieren Sie bitte nicht das Land, die Regierung oder Boko Haram. Fügen Sie kein Geld bei, schicken Sie die Briefe und Karten in einem Umschlag an unser Büro und wir leiten Sie weiter. Genau, also das ist so eine kleine Anleitung jetzt für diesen Brief. Wenn es jetzt mit dem Englischen ein Problem sein sollte, dann könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Ich vermittle gerne Übersetzer weiter. Also, ne, also dass das kein Hinderungsgrund sein soll. Ne, wenn ihr einfach nur des Deutschen mächtig seid, dann kann ich mich gerne darum kümmern. Okay. Jemand ein Lied oder... Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann bete ich noch zum Ende und dann. Vater, ich möchte dir einfach nochmal explizit danken, dass wir hier in Freiheit uns versammeln können. Damit machst du uns so ein unglaubliches Geschenk. Das schätzen wir, glaube ich, viel zu wenig. Ich danke dir dafür und ich möchte dich loben und preisen, dass es uns hier so gut geht. Aber wir wollen über diese Freiheit, die wir hier haben, nicht unsere anderen Geschwister vergessen. Und ich bitte dich, dass dieser Gebetssonntag heute hier nicht so eine Eintagsfliege ist und der Rest des Jahres läuft einfach so an uns vorbei, sondern dass wir es schaffen, immer wieder in unserem Alltag einfach an unsere Brüder und Geschwister in Verfolgung zu denken. Herr, wir wollen sie nicht vergessen, wir wollen den Auftrag, den du uns in deinem Wort gibst, einfach ausfüllen. Und ich bitte dich, dass du uns da Mittel und Wege gibst, wie wir es gut machen. Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir heute hier haben konnten, für die Ermutigung, für deine Gegenwart. Und ich bitte dich, dass du uns in dieser kommenden Woche segnest, dass wir an deiner Hand unseren Alltag gestalten, auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause, wo immer wir sind, dass wir einfach mit dir, dass unseren Alltag gestalten und dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Dass die Menschen, die um uns herum einfach verloren gehen, dich in uns sehen, Herr. Das würde ich mir einfach so sehr wünschen. Und dass Menschen dich erkennen. Und auch hier in Deutschland die Kirche wieder wächst und wieder mehr Menschen einfach dir nachfolgen wollen. Amen.